Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich fange heute mal mit einem Artikel an, den ich euch vorlese. In Berlin ist ja gerade Kirchentag. Über 100.000 Leute kommen da an 5 Tagen in der Hauptstadt zusammen. Heute ist, glaube ich, letzter Tag. Vielleicht habt ihr mitgekriegt, dass Obama da war und mit Merkel zusammen irgendwie Podiumsgespräch hatte. Unser bayerischer Landesbischof hat sie interviewt. Okay, aber es geht mir nicht um Obama. Es geht mir um einen Artikel von einem Menschen, den ich vorher auch nicht kannte und dessen Namen ich auch wieder vergessen werde. Der heißt Bernhard Pötter. Der ist Journalist und schreibt unter anderem auch für die Taz. Berliner Tageszeitung, ne? So, und er schreibt über den Kirchentag ein bisschen schnippisch über das seltsame Christenvolk, was da zusammenkommt, aber er macht dabei eben auch einen Punkt, auf dem es mir ankommt. Er überschreibt den Artikel mit Lobpreisung der Halleluja-Schlümpfe. Also da hört ihr das Schnippische, ja. Ich lese das mal vor. Ach Gottchen, der Unterricht in den Schulen fällt aus. Die U-Bahn ist voll. In den Turnhallen riecht es nach Schweiß. Das Gemaule über die Protestanten, die Berlin fluten, gehört in der Hauptstadt des Meckerns fast schon zum guten Ton. Aber es geht nicht ums Deo, sondern ums Deo Gratias. Gott sei Dank haben wir sie, die Halleluja-Schlümpfe. Die freundliche Übernahme Berlins durch die singenden, tanzenden und manchmal nervenden mehr oder weniger Gläubigen ist das Beste, was der Stadt passieren kann. Bei Kirchen- und Katholikentagen ist die Arschlochdichte praktisch null. In den Straßen, die sonst von Craft-Bier, Hipstern und zynischen Politprofis dominiert werden, herrscht eine Freundlichkeit im Outdoor-Look, die wir sonst nicht kennen. Da kommen Zehntausende, die ein Fragezeichen hinter die Logik von Wirtschaftswachstum und immer weiter so machen. Da sind vor allem junge Leute und Grauhaarige unterwegs, die noch oder wieder nach dem Sinn im Sein suchen. Was fehlt, ist die zynische Mittelklasse des Lebens, die auf der Überholspur von Karriere und Kindererziehung weder rechts noch links schauen will. Natürlich sind da auch seltsame Typen. Aber bei jedem Turnfest, Pokalfinale oder Karneval der Kulturen ist die Belästigung größer und der Gewinn für alle geringer. Die Christentreffen sind nicht nur wichtig, weil hier die Debatten um die großen Fragen von Homo-Ehe bis Flüchtlingspolitik diskutiert werden, sondern vor allem deshalb, weil hier die Leute zusammenkommen, die solche Veränderungen voranbringen wollen und können. Das sind die Menschen, die in den letzten Jahren Geflüchtete versorgt haben, die schon früh zum Ökostromanbieter gewechselt sind, die ihr Geld in ethisches Investment stecken und die in den Schulen immer die Elternvertreter stellen. Wenn man unser Land friedlicher, toleranter und vernünftiger machen will, hier ist das Personal dazu. Alle paar Jahre kommen sie zusammen, sehen, dass sie nicht allein sind und bringen ihre Kinder mit. Gäbe es die großen Treffen der guten Menschen nicht, müsste man sie erfinden. Die Schlagworte in diesem Prozess heißen schon seit Jahrzehnten Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Auf einen kurzen Nenner gebracht sind das auch die Ziele, für die die Taz gegründet wurde. Die religiöse Begründung dieses Engagements muss niemand übernehmen, der sich für die gleichen Werte einsetzt. Aber in Zeiten, wo sich die Mörderbanden des IS, Autokraten von Erdogan bis Putin und amoralische Quartalsirre wie Trump für die Rechtfertigung ihrer Verbrechen auf einen Gott berufen, sind fromme Schwaben in der U-Bahn ein Zeichen der Hoffnung. So. Fand ich irgendwie gut. Ihr offensichtlich auch. Also, warum setze ich diesen Artikel an den Anfang meiner Predigt? Zwei Gründe. Der erste hat mich einfach ein bisschen gefreut. Hier ist einer, der sich, so scheint mir, zwischen den Zeilen denkt man, ich glaube, er zählt sich selbst nicht zu diesem Kirchenvolk, ich bin nicht sicher, aber es scheint so. Aber der bemerkt, dass durch diese Leute eine gute Kraft auf die Straße kommt, die unsere Welt braucht. Ne? Er nennt das ja Lobpreisung der Halleluja-Schlümpfe und das ist wirklich eine Lobpreisung. Auch wenn er sie so nennt und wenn er ihnen noch die Outdoor-Klamotten andichtet. Wenn man ein bisschen sich als evangelischer Christ so ein bisschen Humor bewahrt hat und Selbstkritik, dann muss man ja auch lächelnd zugeben, ja, in der Masse sind wir auch manchmal so. Ne? Der Punkt, den er aber macht, ist, das sind Menschen, denen diese Welt wertvoll ist und darum sind sie ein Zeichen der Hoffnung. Das ist das eine. Warum ich den zweitens gut finde, den Artikel, weil er bemerkt, dass unter diesen Schlümpfen eine Generation oder ein Milieu scheinbar fehlt, unterrepräsentiert ist. Er sagt, die zynische Mittelklasse des Lebens, die auf der Überholspur von Karriere und Kindererziehung weder rechts noch links schauen will, die fehlt irgendwie. pauschal gesagt. Ich weiß nicht, ob er Leute wie mich meint, aber ich fühlte mich ein bisschen gemeint, als ich es las. Pauschal gesagt könnte das schon ein bisschen wahr sein, dass die Generation, meine, was sind wir, die nach 68er, die Generation X, klang mal cool, die Generation Golf, so, die, deren Kinder jetzt Teenager sind, die ihr Eigenheim gebaut haben, wo die letzten Karriereschritte schon so langsam am Horizont auftauchen, dass wir eher schwach vertreten sind unter den Leuten, die versuchen, eine alternative Welt zu schaffen. Irgendwie haben wir den Idealismus der Jugend schon so ein bisschen hinter uns gelassen und die Altersweisheit hat uns noch nicht ergriffen. Irgendwie könnte das sein. Unsere Reihe heißt ja Alternative Ideen. Oder nicht die Reihe, der Titel heute heißt so, Alternative Ideen. Es könnte sein, dass unsere Generation, meine Generation, nicht so viel Anlass hat, sich alternative Ideen zu überlegen oder mit anderen beschäftigt ist. Ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden. Manche, noch christlichere Christen als die, die zum Kirchentag gehen, die werfen dem Kirchentag das vor, was dieser Artikel hier lobt. Sie sagen, es gehe beim evangelischen Kirchentag immer nur um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und es gehe gar nicht mehr um Gott. Das ist der Vorwurf. Was ich heute sagen werde, ist dies: Wenn es jemand um Gott geht, dann muss es ihm um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung gehen. Und ich fürchte, meine Generation ist da eher pauschal gesagt tendenziell nicht so gut. Für die anderen Generationen mag das auch gelten. Ich rede jetzt mal von meiner. Wir sehen die Welt und die Religion, ich karikiere ein bisschen, aber oft so: Es geht vor allem erstmal um mich. Also wenn ich religiös bin, dann geht es um mich und Gott. Und wenn ich noch religiöser bin, dann geht es um Gott und mich. Und wenn ich nicht religiös bin, dann geht es in meiner Generation um mich und irgendwas anderes. Wie gesagt, ich pauschalisiere in fast unzulässiger Weise. Seht es mir mal nach. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, dann lasst es euch hier rein und da rausgehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, es ist doch ein bisschen was Wahres dran, dann fühlt ihr kritisiert. Ich fühlte mich ein bisschen kritisiert. Ich stelle euch zwei Texte heute in den Mittelpunkt dieser Predigt. Der eine Text ist von Paulus und um den zu verstehen, nehme ich noch Worte von Jesus dazu. Und außerdem verbinde ich das, was ich sage, mit zwei Podcasts oder beziehungsweise zwei Podcasts, die ich die Woche gehört habe, haben mich zu dem inspiriert. Das fließt so rein, was ich heute sage. Der erste ist von Matt. Das Symbol soll heißen, dass ich ihn beim Joggen hörte. Also das Symbol heißt Podcast. Matt hat letzte Woche hier gepredigt und er hat die Geschichte seiner Familie erzählt, eine schwierige Geschichte. Wenn ihr nicht da wart, hört euch diesen Podcast mal an. Ich war nicht da, deswegen habe ich mir am Joggen gehört. Starke Predigt, meine Empfehlung. Und er sagt zum Schluss diese Worte. Also, nicht nur sinngemäß, fast wörtlich zitiert. Jesus Christus zu folgen bedeutet dort zu sein, wo er ist. Ihm nah zu sein könnte bedeuten, den Verzweifelten nah zu sein, denn er ist den Verzweifelten nah. Es könnte bedeuten, Erbarmen mit den Verlorenen zu haben, denn er hat Erbarmen mit den Verlorenen. Es könnte bedeuten, nicht länger gleichgültig zu sein. Es geht darum, die Stimme zu erheben, wenn andere still sind. Es geht darum, die zu umarmen, die keiner mehr anfasst. Es geht darum, im Licht des Tages zu leben, der kommt, der Tag, an dem alle Dinge neu werden. Und bei diesem Gedanken, den ich beim Joggen hörte und an meine eigene Predigt dachte, bei diesem Gedanken, da sein, wo Gott ist, da setze ich heute an. Matt hat in seiner Predigt auch von dem Leben von Paulus gesprochen. Und dieser Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 12, 1 und 2, folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So, ich weiß, diese Sätze von Paulus klingen nach einem Appell. Das liegt daran, dass es ein Appell ist. Die Predigt wird heute auch ein bisschen appellativ. Sorry deswegen. Man tut Paulus ein bisschen Unrecht, wenn man diese zwei Verse rausgreift und sagt, guck mal, Appell, weil die ganzen Kapitel vorher, 11 Stück, macht er Gottes Erbarmen groß. Ja, aber heute geht es mir um diese beiden. Wir gehen kurz diese Worte durch und versuchen sie zu verstehen. Ist auch nicht so schwierig. Am Anfang steht da Gottes Erbarmen. Damit setzt er ein. Ich hörte letzte Woche noch einen anderen Podcast, zu dem komme ich gleich noch kurz. Und da sagte jemand, Gottes Erbarmen oder Gottes Barmherzigkeit, das ist Gottes Liebe operativ. Gottes Liebe in Aktion. Also Liebe nur als Liebe, nur als Gefühl, als Zuneigung, die nützt dem Geliebten null, genau null, wenn daraus nicht irgendwie Liebe operativ wird, also Handeln. Gott aber hat Erbarmen, also nicht nur Liebe, sondern operative Liebe mit seinen Menschen. Der mag sie nicht nur, der handelt rettend. Das hat Paulus in den Kapiteln vorher beschrieben und gefeiert. In Christus hat sich Gott an uns verschenkt. So, und Gott und Menschen, die Gottes Erbarmen erleben, die werden jetzt zu Leuten. Paulus sagt, das ist jetzt die logische Konsequenz daraus, die sich ihrerseits verschenken an ihn. Paulus sagt das in der Opfersprache seiner Zeit. Das ganze Leben Gott zur Verfügung stellen und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Das klingt für unsere Ohren erstmal nicht so gut. Opfer, sich opfern. Aber letztlich ist das schon die Konsequenz von Liebe. Oder sagen wir mal von wahrer Liebe. Wenn dir das Glück eines anderen wichtiger wird als dein eigenes, dann kann das sein, dass man im äußersten Fall bis zum äußersten geht. Ja? Also Liebe verschenkt sich. Die bringt Opfer und im äußersten Fall gibt sie sich lieber auf, als sich zurückzuziehen und den anderen seinem Unglück zu überlassen. Paulus sagt dann, das ist wahrer Gottesdienst. Also das, was wir jetzt hier gerade machen, das ist auch Gottesdienst, aber das ist nicht wahrer Gottesdienst. Dass wir hier Lieder singen und dass wir beten und dass wir inspiriert werden hoffentlich, das ist eigentlich nur der Auftakt für das Eigentliche. Also vielleicht sowas wie das Training der Mannschaft vor dem Spiel. Das Spiel ist auf dem Platz dann. Und das hier ist nicht der Platz. Der Platz ist draußen, morgen, übermorgen, die Woche über, unser normales Leben. Dann, wenn deine Liebe zu Erbarmen wird, also zu Liebe operativ. So, und jetzt sind wir schon die Hälfte durch. Ne? Jetzt sagt er im zweiten Abschnitt etwas, was dafür nötig ist. Und da steckt mein Fokus heute. Er sagt, lernt anders zu denken. Ich finde das grandios. Lernt anders zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Deswegen habe ich die Predigt alternative Ideen genannt. Lernt anders zu denken. Denkt nicht so, wie man in dieser Welt fast automatisch beigebracht bekommt zu denken. In diesem Sinne könnte man vielleicht sagen, lernt mal weltfremd zu denken. Lernt weltfremd zu denken, nicht so wie die Welt denkt. Anders, echt anders. Lernt anders zu denken, damit ihr verändert werdet, steht da. Das Wort im Griechischen heißt da Metamorphose. Damit eine Verwandlung mit euch vorgeht. Also lernt weltfremd zu denken. Vielleicht nicht in dem Sinne weltfremd in Bezug auf euren Tanzstil und eure Klamotten, die dann so ein bisschen nach Halleluja-Schlumpf aussieht. Aber in dem Sinn, dass ihr die Welt ganz anders seht, als die Welt sich selbst sieht. Lernt so zu denken, dass ihr beurteilen könnt, was Gottes Wille ist, was gut ist, was ihm Freude macht, was vollkommen ist. Sind wir schon durch. Ich würde es mal auf die Spitze treiben und sagen, lernt so zu denken, wie Gott denkt. Aber wie denkt Gott? Und jetzt kommt dieser zweite Podcast ins Spiel. Ich empfehle euch auch diesen, auch wieder beim Joggen. Da ging es um berühmte Worte von Jesus. Ich empfehle euch diesen Leuten, die Lust haben, in einen Bibeltext intensiv auch über anderthalb Stunden oder so einzusteigen. Sigi Zimmer, Worthaus, der letzte Vortrag über die Seligpreisung. Und dieser Podcast hat mich inspiriert, diese Seligpreisung mit reinzunehmen. Es sind Worte von Jesus. Und in diesen Worten sieht man, wie er denkt. Da lernt man, wie er denkt. Wie wir zu denken lernen müssten. Und sein Denken ist völlig anders als das der Menschen damals und schon gar völlig anders als so eines westlichen Mittelschichts Normalbürgers. Der hat alternative Ideen, der hat alternative Überzeugungen. Der kommt von ganz anders woher in seinem Denken. Und der Text, oder den ich euch gleich sage, das ist der Anfang seiner wichtigsten Rede, der Bergpredigt. Und er beginnt damit, dass er Glückwünsche ausspricht. Der sagt, herzlichen Glückwunsch euch, die ihr. Zu gratulieren denen, die. Und dann den Leuten, wenn man dann liest, wem er gratuliert, dann merkt man schon, dieser Bauhandwerker Jesus von Nazareth, der denkt aber echt ganz anders als wir. Lukas, ich sage euch gleich den Matthäus-Text, aber ich nehme jetzt erstmal Lukas herbei. Lukas überliefert seine Worte so. Herzlichen Glückwunsch, ihr Armen. Herzlichen Glückwunsch, ihr Hungernden. Herzlichen Glückwunsch, ihr Weinenden. Also gratuliert der den in Unglück geratenen. Das ist fast zynisch, ne? Naja, ich habe jetzt natürlich immer, ihr kennt den Text vielleicht, ihr habt immer die Hälfte weggelassen, immer den zweiten Halbsatz weggelassen, um euch erstmal deutlich zu machen, wie anders Jesus denkt. Der denkt über diese, der sieht diese Welt ganz anders als wir. Der sieht erstmal die Hungernden und die Weinenden. Und in derer gab es viele, viele, viele zu seiner Zeit. Gibt es heute auch, nur nicht so viele, viele, viele in unseren Neubausiedlungen oder sauberen Innenstädten. Der sieht die und er gratuliert ihnen, weil er etwas weiß. Nämlich, ihr Armen, herzlichen Glückwunsch, denn euch gehört das Himmelreich. Ihr Hungernden, herzlichen Glückwunsch, ihr werdet satt werden. Ihr Weinenden, herzlichen Glückwunsch, ihr werdet lachen. Das klingt schon besser, das ist aber nur dann nicht zynisch, wenn es wahr ist. Es ist nur dann nicht zynisch, wenn es wahr ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr wärt so ein einfacher Bauer in Palästina des ersten Jahrhunderts und ihr hättet gehört, da ist dieser Bauhandwerker da aus dem Norden, der macht schwer Wirbel, der zieht durch die Lande, die Leute laufen ihm nach, viele finden ihn gut. Jetzt ist er in deiner Gegend, du willst dir das mal anhören, du gehst da hin und hörst jetzt dahin da so reden vor vielen Leuten und der fängt seine Rede an mit herzlichen Glückwunsch, ihr Armen, euch gehört das Himmelreich. Eigentlich müsstest du jetzt fragen, woher will er das wissen? Mit welchem Recht sagt er das? Der sagt nicht, woher er das weiß. Der sagt das einfach so. Der beruft sich nicht auf die Heilige Schrift zum Beispiel. Das wäre vielleicht noch eine gewisse Autorität gewesen damals. Oder er beruft sich auch nicht auf ein Sozialprogramm der neuen Regierung. Also herzlichen Glückwunsch, ihr Armen, denn ihr werdet, wir haben hier was vor. Ja, da kommen neue, nee. Der beruft sich nicht mal auf Gott. Wenn er das doch tut, sagt er das hier einfach nicht. Der sagt das einfach so, als ob er das wüsste, als ob er das sagen kann, als ob es einen geheimnisvollen Grund gäbe, dass er das weiß. Euch gehört das Himmelreich. Ihr werdet satt werden. Ihr werdet lachen. Will der die alle zum Lachen bringen oder was? Ja, manche haben gelacht. Manche Weinende sind ihm begegnet und er hat in ihrem Leben was verändert, dass sie wieder strahlen konnten. Ja, manche Einzelne. So. Will der die alle satt machen? Er hat manche satt gemacht. Er hat mal Brot verteilt an einem Tag. Ich schätze, zwei Tage später hatten sie wieder Hunger. Bringt der denen das Himmelreich? Ja, genau das ist sein Anspruch. Mit mir kommt das Himmelreich. Und damit meine ich nicht, irgendwann im Himmel werdet ihr mal satt sein und wieder lachen und so, sondern das Himmelreich kommt in diese Welt und wenn sich hier der Wille Gottes vollständig durchsetzt, dann werdet ihr lachen und ihr werdet satt sein und euch wird dieses Himmelreich gehören. Sagt der einfach so. Denkt der einfach. So denkt er. Ich würde mal so sagen, der denkt so, weil er denkt, dass Gott so denkt. Jesus denkt so, weil er denkt, dass Gott so denkt. Genau so. Du kannst jetzt sagen, dieser 30-jährige Handwerkersohn da, der hat sich aber kräftig selbst überschätzt, zu wissen, wie Gott denkt. Da kannst du auch sagen, die Halleluja-Schlümpfe, die überschätzen sich kräftig selbst, wenn sie meinen, ihr Engagement für Frieden und Gerechtigkeit und so, das wäre das, was Gott vorhat. Das kann man schon sagen, dass das alles eine Selbstüberschätzung ist. Aber wenn man glaubt, dass Jesus das sagen darf, weil er denkt, was Gott denkt, wenn man das glaubt, dann sind diese Leute im Fokus Gottes, die Armen, die Hungernden, die Weinenden. So denkt dann Gott, wenn Jesus so denkt, wie Gott denkt. So, jetzt kommt Matthäus, nur noch kurz, aber Matthäus hat die Worte von Jesus noch anders überliefert, noch krasser. Matthäus hat die Worte von Jesus und von, so wie Lukas sie sagt. Lukas ist wahrscheinlich ein bisschen näher dran an Jesus. Der hat sie noch weiter gefasst. Aber sie werden dadurch eigentlich auch noch besser. Der sagt es so. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Die Übersetzung ist ein bisschen unglücklich, weil man denkt, es ginge nur um vor Gott, hätte man nichts zu bieten. Wahrscheinlich ist es näher dran an dem einfach arm sein, als das jetzt hier für uns klingt. Aber wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen. Also, die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Damit sind nicht so sehr die Netten gemeint, sondern die, die keine Gewalt anwenden. Vielleicht sogar die, die keine Gewalt anwenden können. Also die Gewaltlosen oder die vielleicht sogar die Machtlosen. Denn sie werden die Erde zum Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Also wenn wir lernen würden, anders zu denken und wenn wir meinen, es wäre eine gute Idee, das von Jesus zu lernen, dann würden in unserem Denken die, die aus irgendeiner blöden Umständen in einer schwierigen, notvollen Situation sind, die müssten in unserem Denken weiter nach vorne kommen. Sogar ganz nach vorne. Weil Jesus nennt sie als erstes seine Antrittsrede oder seiner wichtigsten Rede. Das sind nämlich die, wenn wir die sehen, müssten wir so denken, das sind die, denen Gott alles geben will. Das Himmelreich, Glück, das die Trauer beendet, die Erde, also das Land, die sich das nicht einfach mit Gewalt nehmen oder nehmen können, die werden es bekommen. Und satte Gerechtigkeit. Gottes Denken wird bestimmt von Erbarmen eben, von Liebe in Aktion, operativ. Und den Leuten hier, denen wird das einfach so versprochen. Das wird euer Leben tatsächlich ändern. Deswegen kann man euch nur gratulieren. So, jetzt könnte man sagen, na, das ist ja schön für die. Ja, also ich weine im Moment nicht, ich hungere nicht, aber ich will auch nicht mit euch tauschen. Aber Gott kümmert sich ja, das ist ja nett. So, bei Matthäus geht es halt deshalb noch weiter, weiter als bei Lukas. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, also die Aufrichtigen, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Söhne genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, die ihr Leben aufs Spiel setzen für andere, könnte man auch sagen, ne? Die ihr Leben für andere aufs Spiel setzen, denn ihnen gehört das Himmelreich. So, jetzt geht's hier im zweiten Teil plötzlich um mich, Mittelschichtsmenschen des 21. Jahrhunderts. So, der auch seine Probleme hat, aber dessen Probleme vielleicht in einer anderen Liga spielen als verhungern oder verfolgt werden. Und mir wird gesagt, lernen, so wie Gott zu denken, das würde bedeuten, barmherzig zu denken und barmherzig zu handeln. Wie diese in der zweiten Strophe hier, im zweiten Abschnitt. Hier geht es jetzt nicht mehr um irgendwie eine beschissene Lebenssituation, in die man so reingeraten ist, sondern hier geht es um ethisches Handeln. Bis hin zu dem Risiko, dass du wegen deines ethischen Handelns verfolgt wirst. Also Leute, die weltfremd denken, in dem Sinne, wie ich das eben gemeint habe, ne, die haben es nicht leicht in unserer Welt. Barmherzig denken und handeln ist weltfremd denken und handeln. Aber nur so käme Gottes Kraft auf die Straße. So, also, Paulus sagt, wenn du hier ganz zum Schluss, wenn du fragst, was ist denn gut, was macht Gott Freude, was liebt er zu sehen, was ist vollkommen, ja? Dann sagt Jesus, so zu denken und zu handeln wie Gott, barmherzig zu denken und zu handeln wie Gott. Sehen, dass da Leute weinen. Man könnte das vielleicht so zusammenfassen, ja? Barmherzig denken und handeln. Sehen, dass da Leute weinen und hungern. Es überhaupt mal sehen, dass die an Gerechtigkeitsmangel verhungern. Es überhaupt mal bemerken und dann entsprechend handeln. Und jetzt denk mal nicht an die Dinge, die du eh nicht ändern kannst. Denk vielleicht an die Dinge, wo du schon was machen könntest, wenn du barmherziger wärst. Wenn es dich mehr anfassen würde, wenn du nicht wegschauen würdest. Wenn es dir mehr um das Glück des anderen ging als um das eigene. So, ich bin nochmal joggen gewesen gestern. Weil, also werdet Pastor, ne? Dann habt ihr die halbe Stunde, sonntags müsst ihr was sagen, sonst könnt ihr eure Zeit mit Sport verbringen. Weil, an der Stelle war ich an meiner Predigt gestern, wo ich jetzt bin. Und bei dem Joggen da habe ich nichts mehr angehört, sondern habe ich nur nachgedacht, weil ich irgendwie nicht zufrieden war mit dem, wo ich jetzt gelandet bin, bisher. Ich habe irgendwie gedacht, wird jetzt das irgendwas ändern, was ich bisher gesagt habe? Ich kriege ja schon selbst ein schlechtes Gewissen bei mir selber zuhören. Ich fange ja schon an, das innerlich zu verdrängen. Und übermorgen habe ich das dann auch wieder. So. Barmherzig sein. Es ist schon klar, das finden wir schon alle gut. Aber es ist uns trotzdem so fremd, weil es so schwer ist. Vor allen Dingen, wenn das nicht nur ein Gefühl ist, sondern Handeln. Und ich dachte beim Joggen, irgendwie hilft es nichts, aber wir müssen in der Predigt, ich muss in der Predigt nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück hierhin. Sonst wird das schief. Bei Luther steht an der Stelle durch Gottes Erbarmen. Also Luther sagt den Satz ungefähr so, das, was ich euch jetzt hier sage, das sage ich euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Also sozusagen im Auftrag der Barmherzigkeit Gottes. Wegen der sage ich euch das. So, also wenn das, die Barmherzigkeit Gottes, nicht unser Herz gewinnt, dann werden wir, vielleicht werden wir barmherzig handeln. Die religiösen Leute unter uns, die werden vielleicht unter schlechtem Gewissen barmherzig handeln. Und die mitfühlenden Leute unter uns, weil die Not sie so berührt, die sie sehen. Und das ist, beides ist gut, ne? Also dem du hilfst, aus Barmherzigkeit, dem ist herzlich egal, ob aus welcher Motivation du das tust. Also, aber Paulus und Jesus denken nochmal anders. Nicht nur, weil die Not so anfasst oder weil du das Gefühl hast, ja, ich muss ja, das ist ja richtig irgendwie, sondern sie denken, wenn die Barmherzigkeit Gottes dein Herz ergreift, wenn es dein Herz gewonnen hast, dann spürst du auf einmal mit Gottes Barmherzigkeit selber seine Barmherzigkeit zu den anderen. Beim Kirchentag war das Motto, ich sehe dich. Ich glaube, das muss man hier zum Schluss nochmal sagen. Diese Barmherzigkeit Gottes, die gilt auch dir. Der sieht auch dich. Und du weinst vielleicht manchmal auch. Und du hungerst vielleicht manchmal auch. Vielleicht nicht, wenn es ums Essen geht. Also Gottes operative Liebe, die gilt erstmal auch dir. Und deswegen zum Schluss meine Fragen. Siehst du Gottes Erbarmen mit dir? Kannst du das sehen? Siehst du die Frühlingsluft? Micha hat sie eben erwähnt. Letzte Woche war Schuchrat bei uns, der aus Tadschikistan kommt, ne? Trockenes Gebiet, und der war bei uns im Garten und es regnete gerade. Ich dachte, oh, es regnet. Und er atmete so ein und sagte, boah, ich liebe diese Luft in Deutschland. Das roch da so nach feuchtem Gras, ne? So, ja, schon frisch irgendwie. Siehst du das Erbarmen Gottes in der Luft, die dich umgibt? In der Schönheit, die dich umgibt? In den Möglichkeiten, die du hast? Siehst du das? Siehst du das darin, dass Gott dir wieder und wieder gesagt hat und sagt, hey, steh auf, verurteile dich nicht. Gib nicht auf. Gib dich selbst nicht auf, so könnte man vielleicht sagen. Weil ich tue das nicht, ich liebe dich noch. Ja, und jetzt auch noch. Und ja, immer noch. Und immer noch und immer noch. Siehst du das? Siehst du die Barmherzigkeit Gottes an Weihnachten in diesem kleinen Baby, wo Gott zu uns kommt? Siehst du die am Kreuz, wo er stirbt, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt? Siehst du die an Ostern, wo Gottes Barmherzigkeit Leben schafft? Siehst du die? Siehst du die in den Menschen, die dich mögen, so wie du bist? Siehst du die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben, trotz allem, was da auch schwierig ist, weiß ich schon. Wenn du das siehst, dann fang an, barmherzig zu denken und hilf anderen, Gottes Barmherzigkeit auch zu sehen. Möglicherweise durch das, was du an ihnen tust, indem du barmherzig an ihnen handelst. Aber das war mir wichtig, nochmal hier zurückzukommen. Zum Schluss. Wir haben vor einigen Zeit mit einigen Teams in der City Church darüber nachgedacht, warum machen wir das alles hier eigentlich? Was ist unser Antrieb? Und wir fanden in dieser Aussage das, was uns verbindet. Wir machen das, um Menschen zu helfen, Gott zu begegnen, damit die Welt sich verändert. Menschen helfen, Gott zu begegnen, damit die Welt sich verändert. Menschen helfen, Gott zu begegnen, deswegen bauen hier Leute um 8 auf und die Band probt die Woche über und ich sitze am Schreibtisch oder jogge durch den Wald, deswegen machen wir das alles. So, das Ziel ist aber eigentlich noch nicht das. Das Ziel ist, damit sich die Welt verändert. Also damit wir alle anders denken und anders leben. Das ist es eigentlich. So, und dann sagte irgendwer, das ist hier noch zu unpräzise. Der sagte, hier fehlt aber noch was, hier ist noch ein Wort weg, fehlt noch ein Wort, sonst ist das falsch. Und dann haben wir das ergänzt. Dem liebenden Gott muss man begegnen. Dem barmherzigen, sonst ändert sich gar nichts. Dem liebenden Gott begegnen, damit die Welt sich verändert. Damit du anders denkst und damit du alternative Ideen entwickelst. Das war unser Ziel mit dieser Reihe übrigens. Genau das umzusetzen oder in Worte zu gießen. Diese Reihe, die wir Traktion genannt haben, damit die Kraft auf die Straße kommt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.